Der Audioblog für Musik, Marketing und so.
Check this out.
Herzlich willkommen zum Support Your Local Bands Podcast. Heute gibt es eine ganz besondere Premiere, denn ich habe einen Interviewgast. Und zwar ist das Niklas Karl, den ich schon ganz, ganz lange kenne, mit dem ich gut befreundet bin. Wir haben früher gemeinsam Musik gemacht, einige Dinge erlebt. Und er war damals schon 2005, 2006 mit dabei, als Sylp noch ein Bandforum war. Und er war auch witzigerweise damals bei dem allerersten Podcast, 2008 muss das gewesen sein, war er auch schon als Interviewgast mit dabei. Von daher ist es doch klasse, dass er auch bei dieser ersten Folge quasi die Premiere mitmacht. Er hat mir so ein bisschen erzählt, was in den 15 Jahren passiert ist, weil mittlerweile ist er der Trommler von der recht renommierten und bekannten, beliebten und wunderhübschen Band Lord of the Lost. Und wie er da hingekommen ist, was auf der Reise dahin alles passiert ist, das erzählt er in diesem Interview. Es war sehr spannend, auch für mich, weil es schon eine komische Situation ist, quasi so ein Interview mit einem Kumpel zu führen. Von daher sind wir da auch an die Sache rangegangen, dass sich einfach zwei Freunde unterhalten und das Band läuft mit. Und so war das dann auch. Allerdings muss ich mich im Vorfeld schon für die Tonqualität entschuldigen. Wir haben das natürlich online gemacht und hatten dann zwischendrin leider die ein oder anderen Knackgeräusche oder die Soundschwankungen und so weiter und so fort. Das bitte ich zu entschuldigen und mehr auf den Inhalt zu achten, weil das ist wirklich eine Freude, Nick zuzuhören, wie er so von seiner Reise erzählt, von damals zu heute. Viel Spaß dabei.
Na gut, pass auf, dann fangen wir einfach mal an. Und ich würde sagen, natürlich kennt dich die ganze Welt, aber stell dich doch mal ganz kurz vor.
Hi, ich bin Nick.
Okay, die nächste Frage.
Schlagzeuger, komme aus Osterode.
Ja.
Ich habe bei ganz vielen Bands gespielt, hier in Osterode, in den letzten, wie lange denn? 15 Jahren oder so?
Ja.
Ein bisschen länger vielleicht, genau. Also 2004, 2005 war so mein Einstieg in die Rock-Szene hier in Osterode. Und ich habe so ganz viele Sachen gemacht und jetzt im Moment oder mittlerweile, nicht im Moment, das klingt immer so, als wenn das bald wieder vorbei sein soll, soll es aber nicht. Mittlerweile Schlagzeuger fest bei Lord of the Lost aus Hamburg.
Krass. Ja,
dann mache ich Konzerte. So.
Eine schöne Umschreibung. Ich mache Konzerte. Ja. Genau. Das mit den 15 Jahren, das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Ich habe das mal nachgerechnet. Also den 15 Jahren, in denen wir uns auch kennen.
Ja.
Ja. Wir haben nämlich auch schon Musik zusammen gemacht. Daher kennen wir uns ein bisschen. Und ich finde das total geil, dass wir uns auf freundschaftliche Art und Weise, aber auch auf geschäftliche Art und Weise immer wieder so ein bisschen so über den Weg laufen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass du, das habe ich mal so ein bisschen jetzt so recherchiert, also nicht recherchiert, also bei der Recherche zu dir ist mir nämlich Folgendes aufgefallen. Bei meiner ersten Podcast-Folge von Sylp warst du mit dabei, damals noch mit Aus der Gegend. Und zwar haben wir gesessen, ich glaube, Brasserie hieß das Ding.
Ja, so, das, weißt du? Nicht mehr dran erinnern, tatsächlich.
Nee. Das heißt, du warst bei der ersten Podcast-Folge mit dabei. Als ich mich später selbstständig gemacht habe, warst du mein Kunde Nummer 1. Und jetzt bin ich wieder beim Podcast und du bist der Erste, den ich interviewe.
Soll denn das in 15 Jahren werden?
Ja, es ist doch ein schönes Muster. Genau. Und außerdem bist du der einzige Kumpel, den ich habe, der eine eigene Wikipedia-Seite hat.
Krass.
Es ist so, ja. Es ist wirklich. Und als ich das gesehen habe, fand ich das witzig. Und ich habe die durchgelesen und da haben wir so ein paar Eckdaten rausgeholt. Und vieles wusste ich natürlich schon. Aber pass auf, einen Satz habe ich gesehen. Und zwar folgender: 2004. Da steht Niklas Karl, 2004. Deutscher Meister in der Kategorie Keyboard Plus des Tasto-Solo-Wettbewerbs. Was? Damit möchte ich anfangen. Was zum Teufel soll das?
Genau die Frage habe ich vor ein paar Tagen erst beantwortet. Wir machen bei Lord of the Lost immer wieder so ein Question-and-Answer-Ding und das machen eigentlich, oder maßgeblich macht das Chris, unser Sänger. Aber wir haben jetzt über, ich glaube, jede Woche macht gerade einer von uns, macht da so ein Ding. Und dann haben die Fans irgendwie ein paar Tage Zeit, ihre Fragen unter das Posting zu hacken. Und an einem bestimmten Tag, am Stichtag, ist dann derjenige dran mit beantworten. Und da kam auch diese Frage. Und das, die wird mir gar nicht so häufig gestellt. Und ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal vor diesem Mal. Aber witzig, dass du da jetzt auch nachfragst.
Ja, das stimmt. Und wie ist die Antwort?
War die Kategorie Keyboard Plus. Das ja. heißt, ich war nur das Plus. Ich war nur das Plus. Eine Schülerin meines Vaters, der ja, wie du weißt, Tastenquäler-Lehrer ist, ja, die hat da halt teilgenommen an dem Wettbewerb und in der Kategorie Keyboard Plus und ja, ich war halt das Begleitinstrument quasi und wir haben dann zusammen Nightwish gespielt und sind damit haben halt den ersten Platz gemacht und damit haben wir den Titel Deutscher Meister. Ja, deswegen steht bei mir, dass ich Deutscher Meister in der Kategorie Keyboard Plus bin.
Fantastisch. Ja. Damals hat sich schon das Rockstar Dasein abgezeichnet. Genau, wie du gerade schon sagtest, Vater hat ja auch irgendwie so, ist ja auch sehr musikalisch, auch Lehrer, Akkordeon habe ich ganz dunkel in Erinnerung.
Ah ja, genau, also hauptsächlich Tasten. Akkordeon und elektronische Orgel gibt es ja heute so nicht mehr. Akkordeon, Keyboard und Mundharmonika und lauter so ein Krempel.
Dein Bruder macht ja auch Musik oder macht er noch? Hat gemacht?
Der macht, also der hat auf jeden Fall ein kleines Studio jetzt zu Hause. Und der macht jetzt seit ein paar Jahren mit dem Krona, heißt der, glaube ich. Schön in dieser Zeit. Ich weiß nicht genau, wie er weiter heißt. Krona, das ist so eigentlich so Singer-Songwriter-mäßig, glaube ich. So ein Typ mit einer Akustikgitarre, ich weiß. Ja, mit dem ist er aber irgendwie in den letzten anderthalb Jahren oder so, zwei Jahren relativ viel unterwegs gewesen. Endlich mal wieder. Weil er sich ja jetzt nach Planet Emily musikalisch so ein bisschen zurückgezogen hatte und viel im Job gearbeitet hat. Mediengestellter Kram auch.
Worauf ich auch nicht eigentlich hinaus war, ist, dass du natürlich so einen musikalischen Background hast und da eigentlich gar nicht anders konntest, als Berufsmusiker zu werden. Aber ich weiß es nämlich noch, du hast früher erstmal was anderes gemacht, ne?
Stimmt. Ich habe technischer Assistent für Informatik gelernt an der BBS 2 hier in Osterode und musste für den Erwerb der Fachhochschulreife dann ein halbes Jahr lang in einem Betrieb arbeiten und habe das hier bei der Firma Christ gemacht. Die bauen so Gefriertrocknungsanlagen, relativ ganz schön dolle groß. Also nicht die Anlagen, sondern also doch die auch, aber die Firma, so mit weltweit und allem Krempel. Und das hat, also im Nachhinein war das auch ganz cool, so diese Zeit, glaube ich. Ich wusste aber danach auch, was ich nie wieder mache.
Okay.
Ein halbes Jahr lang gesessen und Software entwickelt. Und die Software, die ich da geschrieben habe für die Firma, ne, das war eine Verwaltungssoftware, die läuft auch heute noch. Also das war 2007 oder so, glaube ich. Das muss, ja genau, Anfang 2007 bin ich da rausgegangen. Und wie gesagt, das Ding, was ich da geschrieben habe, das nutzen die heute nach wie vor und das ist irgendwie ein cooles Gefühl, aber es war stumpf. Also den ganzen Tag da sitzen und Quelltext hacken, nee.
Aber du hast ja dann nebenbei auch schon Musik gemacht und irgendwann hast du dich ja entschieden, da wegzugehen und ich glaube, da hast du auch erstmal so was Pädagogisches gemacht, ne?
Ja, genau, ich habe immer schon Taschengeld aufgebessert, so ein bisschen unterrichten und so. Und dann war irgendwie klar, so dass ich das ist schon cool, wenn das in die Richtung geht. Und dann fügte es sich ja, dass im Sommer, Spätsommer 2007, kam Sauer auf mich zu, Cast in Silence, und sagte, hier Schlagzeuger weg, Europatour, Schlagzeug? Und ich, ja. Ich habe ja eh gerade nichts zu tun. Und dann war ich mit den Jungs zwei Wochen auf Europa-Tour. Und danach habe ich gedacht, da saß ich dann zu Hause und dachte, geil. Das musst du jetzt immer machen.
Okay, geil. Ja.
Aber Also man weiß ja als Musiker, dass man, also du weißt ja nicht, wie viele Konzerte hast du. So, dieses Jahr zum Beispiel nicht so viel. Also musst du was machen, ne? Also brauchst du ein zweites Standbein und so. Das heißt, ums Unterrichten kommst du ja eigentlich gar nicht rum, so, wenn du starr bist. Und dann habe ich gedacht, das musst du machen, aber wir sind ja trotzdem immer noch in Deutschland und dann braucht man ja für alles am besten irgendeinen Schein.
Klar.
Und ein Schlagzeugstudium kam für mich da schon nicht mehr in Frage. Das war mir zu stressig, das war zu viel und so. Und ich bin ja auch ein bisschen faul gewesen. Immer noch. Also ja. Und dann habe ich mir überlegt, wie ist, was wäre, wenn ich mein Kind, wenn ich ein Kind damals gehabt hätte, wenn ich mein Kind irgendwo hingebe und das soll da was lernen, dann wüsste ich schon gern, ob der was kann, was das für ein Typ ist und der was auch im Kasten hat. Und dann war für mich, oder zumindest mit Kindern arbeiten kann. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ich halt irgendwie in die Sozpad-Schiene irgendwie gehen muss, weil das halt, ja, war das einzig Logische, weil alles andere wäre halt studieren gewesen. Hätte ich aber auch gar nicht gekonnt, weil ich hatte ja nur eine Fachhochschulreife, ein Fachabitur Informatik. Damit hätte ich ja gar nicht irgendwas studieren können, außer Technisches da.
Ein Teufelskreis.
Jetzt hängst du Informatik, glaube ich, mit einer 5 in Mathe gemacht. schade.
Okay. Ja, schade.
Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Ja, nee, ich habe auf jeden Fall dann Sozialassistent gelernt, weil ich dachte, hier komm, machst du was, hier machst du Kindergarten, Sozialpädagogik. Dürfte ich aber nicht lernen, Sozialpädagogik. Weil ich hatte ja nur ein Fachabitur Informatik. Und damit darfst du keine Sozialpädagogik machen, weil alles, was vorangegangen war, war ein Realschulabschluss, den ich hatte. Brauchst aber ein Abitur für oder brauchte man damals, ich weiß nicht, wie es heute ist. Und dann musste ich statt 3 Jahre Erzieher, musste ich erstmal 2 Jahre Sozassi machen, damit ich dann noch 2 Jahre Erzieher machen hätte machen können. Aber ich das mit der Mucke hat sich dann in den 2 Jahren Sozassi-Ausbildung schon so krass entwickelt. Da kam ja dann hier Mina Harker, Braunschweiger Band damals. Mit denen war ich auch super viel unterwegs. Mega krass. Und ich war halt immer nicht in der Schule. Also ich habe, das war eine schulische Ausbildung. Und ich habe die auch mit Ach und Krach bestanden. Aber nicht, weil ich so kacke war, sondern weil ich immer nicht da war. Und die haben mich da sehr gut durchgeboxt, die Lehrer. Und haben mir dann aber wirklich am Ende so fast schon mit zitternden Händen haben sie mir das Zeugnis gegeben und haben gesagt, jetzt kommen Sie bitte nicht noch auf die Erzieher hinterher. Keine Zeit mehr jetzt.
Ja. Das heißt, das war auch schon so der Moment, wo du das erste Mal gemerkt hast, dass man von der Musik auch leben kann. Also waren das schon so viele Gigs und Sachen, die du gemacht hast?
Nö, von den Gigs alleine nicht. Also wie gesagt, unterrichten, das ist ja auch heute noch so, ohne Unterrichten geht halt gar nichts. Aber doch, das war schon, also ich habe schon, doch zeigte sich schon so, dass wenn man das gut anstellt, wenn man sich da irgendwie nicht, oder wenn man sich selbst nicht zu blöd anstellt, dass man das durchaus machen kann.
Aber wenn ich das richtig verstehe, hast du da dann schon quasi hauptberuflich irgendwas mit Musik gemacht? Also die Konzerte und Unterrichten und...
Angemeldet als Musiker.
Wie alt warst du dann?
21, glaube ich.
Ja. Das ist ziemlich geil.
Ja, ich fand das ganz gut.
Schon sehr früh. Also ausschlaggebend dafür war quasi die erste Tour, die du da mitgemacht hast, und dann war für dich klar, was anderes geht gar nicht mehr.
Genau. Ja, genau.
Trotzdem ist das ja, ist ja wie so eine Art Selbstständigkeit. Das heißt, man ist erstmal frei schwebend, genau. Sämtliche Sicherheiten aufgegeben, quasi, bis auf Unterricht, aber ne, man weiß halt nicht, wie viele Konzerte kriege ich, wie viele Schüler kriege ich. Was war deine Motivation, weiterzumachen? Wie bist du damit umgegangen, mit der Situation, irgendwie nicht zu wissen, was kommt?
Ich habe ja relativ lange zu Hause bei meinen Eltern noch gewohnt. Ich bin ja erst mit, wie alt war ich denn? 25, glaube ich. 26 okay. Bin ich. Und ich hatte von zu Hause ja immer den Rückhalt. Ne? Also ich musste mich nicht um Miete kümmern oder so. Das war schon natürlich ganz, ganz groß, ganz, ganz großer Batzen. Was musste ich denn machen? Ich war gesetzlich freiwillig dann versichern halt. Ne? Und was man dann, wenn man Kleinunternehmer ist, da reinzahlt, das waren irgendwie 160 Euro oder so im Monat und so. Das lässt sich ja alles relativ easy machen dann. Und ich habe dann über die Jahre halt meine Schülerzahlen einfach ausgebaut. Und habe ja, wie lange war ich denn mit Mina Hacker unterwegs? Bis Ende 2011. Genau. Und da hatte ich ja aber schon My Inner Burning gegründet mit Sauer und hier mit dem Deibel und Cliff und so und Becky. Und dann waren wir auch relativ cool unterwegs mit dem. Wir haben ja Scorpions Support gespielt und so und eine Headliner Griechenland Tour und alles Mögliche. Ja, und dann musste ich mich halt aber irgendwie so entscheiden, so, weil dann gab es plötzlich ein Angebot von Stahlmann, die wollten mich für eine Tour haben. So. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt waren alle Bands, die ich gemacht hatte, bis auf Mika, wo es halt, ich weiß nicht mehr, was ich da an Gage gekriegt habe, aber es war jetzt auch nichts Riesiges. Aber alles, was ich bis dahin an Bands gemacht habe, waren ja eigene Bands. Also so fast schon, also nee, nicht fast, sondern mehr so dieses Pay-to-Play, ne? Wie man es halt kennt. Ne? Erstmal rein Butter, versuchen groß zu machen und dann wird es aber nicht groß. Und dann ja, kam Stahlmann und haben gesagt, ey, Tour. Und das war ja auch eine relativ lange Tour. Ich glaube, das ging über 2 Monate jedes Wochenende unterwegs sein und so. Es war auch deren erste Headliner-Tour. Und da ging es dann halt tatsächlich auch das erste Mal wirklich um Geld wirklich bezahlt und so. Und da musste ich mich dann halt entscheiden und habe mich dann gegen meine von mir und Sauer gegründete Band My Inner Burning gestellt. Habe die dann verlassen und finde das nach wie vor sehr schade, aber ich bereue es auf gar keinen Fall, weil ab da ging es ja, so bin ich ja irgendwie so in diese Szene auch reingerutscht. Oh.
Ja, richtig. Das habe ich auch gesehen dann in deinem Lebenslauf. Stahlmann war so der erste Sprung quasi auf größere Bühnen und diese ganze Geschichte. Du sagtest gerade, du wurdest dann angeheuert. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Wie ist denn Stahlmann auf dich gekommen?
Keine Ahnung, ich habe eine Facebook-Nachricht gekriegt.
Ach so. Na, das ist ja einfach.
Genau, ich glaube, Taki hat damals noch da gespielt, der jetzt ja auch wieder da spielt. Und der konnte irgendwie nicht mehr oder weil irgendwas, ich weiß auch nicht warum, dann sollte ich und dann habe ich gesagt ja und dann bin ich da geblieben. Also die wollten das auch, dass ich da bleibe.
Da, die Zeit habe ich noch voll mitgekriegt. Das war dann auch, als wir uns auch beruflich dann gefunden haben und du mein Kunde Nummer 1 wurdest.
Das Fell hängt übrigens da.
Ja, schön. Immer noch eins der geilsten Fälle, die wir je gemacht haben.
Ja, das war, soweit ich mich entsinne, auch eine scheiß Arbeit, ne?
Ja, genau.
Also, das ist echt so, ich fand das Artwork auf der CD sowieso geil, weil das ja genauso auch mit diesem Chrom ist. Mhm. Und als ich dann dieses Remo Starfire hier gefunden hatte, dachte ich, ja, also eigentlich muss man das ja echt machen. Und dann habe ich dir die Druckdaten geschickt und du wirst dich wahrscheinlich hier dumm und dusselig geschnippelt haben an diesen ganzen kleinen Fratzendetails hier. Weil wir alle freilegen, ne?
Ja, ich könnte jetzt einen Photoshop-Kurs machen online und dir erklären, wie das geht, aber nein.
Ich weiß noch, dass du irgendwie sagtest, es war wohl ein Heidenaufwand und du hast, glaube ich, auch irgendwie 1 oder 2 Fälle selber noch verbraten oder so dabei, hast du gesagt.
Genau so, ja. Aber das war die Anfangszeit und da war das halt so. Ne? Also da habe ich damals mehr Fälle kaputt gedruckt als verkauft. Das ist halt so am Anfang.
Ja. Nee, aber ist nach wie vor, also ja, das ist das Fell.
Geil.
Einfach geil. Gute Arbeit.
Ja, danke. Damit fing alles an, genau. Also für mich auch und für dich dann auch, um mal wieder ausnahmsweise jetzt wieder ein bisschen von dir zu erzählen. ja, jetzt muss ich wieder reinkommen. Ich habe hier eine lustige Frage stehen. Und zwar Stahlmann war, was ich bei Stahlmann immer sehr cool fand, ist, dass ihr euch so angemalt habt. Das ist erstmal eine blöde Frage. Aber wenn ich das jetzt mal weiterspinne, ist das ja ein Problem vieler Bands. So dieses Bühnenoutfit, wie definiere ich mich, wie finde ich mein Image und so weiter. Wie war das für dich? War das befremdlich für dich, dich erst plötzlich irgendwie anzumalen so?
Also anfangs war das natürlich schon ein bisschen ungewohnt, wobei ich also bei bei meinen bisherigen Bands bis dato habe ich nämlich nie irgendwie geschminkt, irgendwas Make-up-mäßiges gemacht, höchstens mal für einen Videodreh. Bei Mina Harker, da ging das dann schon los, das war ja auch schon diese Gothic-Szene, so mit mal irgendwie so ein bisschen Kajal und so. Aber klar, Stahlmann war dann die volle Klatsche irgendwie. Und ich entsinne mich, die waren ja damals auch noch relativ frisch, dass das anfangs tatsächlich noch mit Haarspray gemacht wurde, so mit Karnevals-Glitzer-Haarspray, wo du dann, wir hatten immer eine Dame dabei, die uns da gemake-upt hat, Make-up-Artist, und ich weiß noch, ich musste dann da immer stehen und dann hat man dir das so in die Fresse gesprüht und dann dürftest du, also am besten 5 Minuten nicht atmen und 12 Minuten die Augen nicht aufmachen. Gut, das mit dem Atmen, haben wir dann irgendwann, wir haben alles ausprobiert, ne? Irgendwie einen Strohhalm halb um den Kopf legen, damit du irgendwie noch atmen kannst, während du eingesprüht wirst und so. Aber das mit den Augen, also Augen öffnen, das war echt krass, weil also du musstest wirklich ein paar Minuten die Augen geschlossen halten, ansonsten hast du gedacht, da hat dir einer Spiritus ins Gesicht gekippt oder so. Und irgendwann gab es dann aber tatsächlich auch richtig professionelles Make-up dafür. Dann wurde daraus irgendwann eine Grundierung auf Wasserbasis mit Grau und dann eine Alkohollösung mit Silberflocken irgendwie so, oder weiß ich nicht, was das für Dinger waren, nochmal so drüber.
Ja.
Und befremdlich war das erstmal schon, aber es hatte natürlich einen wahnsinnigen Effekt, ne? Weil der Wiedererkennungswert ist natürlich fantastisch. Und der Nachteil, den das Ganze mit sich führte, war, du hast die Scheiße nicht mehr weggekriegt. Ja. Also ich hatte irgendwann tatsächlich Klamotten, die in einem Koffer lagen zu Hause, die nur für Tour waren, also auch Alltagsklamotten so. Man läuft ja nicht ein ganzes Bühnenoutfit rum. Weil als ich das anfangs noch einfach nach dem Konzert oder nach der Tour dann nach Hause, Waschmaschine, alles miteinander, auch die Jogginghose von vorgestern, holst du raus, alles Silber. Du hattest das Zeug überall, das war so schlimm.
Aber stimmt schon, die Optik war schon ganz geil. Also auf der Bühne dann, auch mit den mit Lichtern und so weiter. Der Wiedererkennungswert ist enorm. Und aber ich weiß das noch, es gibt ja auch ganz viele Backstage-Fotos von Meet and Greet und alle noch mit diesen silbernen, weil es halt nicht ganz abging und so, ne?
Naja. Wir hatten sogar auf der Bühne noch Anzüge an. Wir waren ja ne, richtig schnieke Anzüge und so, dass wir dann so ein bisschen abgerockt irgendwie aussahen und fast schon so in Richtung, was war denn das so? So endzeitmäßig, steampunkig irgendwie. Mhm. Ging, haben wir erst später. Anfangs waren das ja noch Anzüge, richtig. Ja.
Genau, du warst dann da bis 2015 bei Stahlmann. Und jetzt, ich habe ja Wikipedia auswendig gelernt, bist du dann mit dem Neil Freiwald, hast du dann Erdling gegründet. Da bist du dann da raus und hast du wieder dein eigenes Ding gemacht. Wie kam es zu der Entscheidung?
Das Ding ist, dass ich habe ja nicht nur Erdling mit ihm zusammen gegründet, sondern wir sind ja auch quasi zeitgleich bei Stahlmann ausgestiegen, weil er war Gitarrist bei Stahlmann zu der Zeit. Und wir waren, ich weiß gar nicht, wie lange zusammen auf Tour. Und ich brauchte irgendwann mal was Neues. So, ne, bin auch irgendwann mit dem einen oder anderen nicht so ganz klar gekommen. Und es gab auch manchmal Entscheidungen, wo ich gesagt habe, nicht so meins. Und mit Neil habe ich mich aber immer super gut verstanden. Und dann haben wir gesagt, lass mal was Eigenes machen. Wir wollen was Eigenes machen. Und dann ist ein bisschen eher ausgestiegen als ich. Ja. Und da hatten wir Erdling schon so in den Startlöchern quasi. Ja, und dann haben wir im März 2015, glaube ich, ist Erdling an den Start gegangen.
Hm. Zu dem Zeitpunkt warst du ja schon fast irgendwie sowas wie ein Rockstar, also zumindest mit Fans und mit Anerkennung und so weiter und so fort. Wie wurde das so in der Szene wahrgenommen, dass du dann von der einen Band in die nächste, oder dass ihr was Neues gemacht habt und Stahlmann quasi hinter euch gelassen habt?
Ich tue mich mit dem Begriff Rockstar immer so schwierig.
Weil das so weiß ich, aber es klingt so schön.
Ja, das stimmt, aber bin ich immer so ein bisschen bescheidener, glaube ich. Wobei es, zu einem bestimmten Punkt stand man da schon im Rampenlicht oder in der Öffentlichkeit, also ohne Frage. Aber es war damals schon tatsächlich so abgefahren, ich war richtig krass überrascht, dass ich unter anderem, wo auch immer sie die Adresse her hatten, zu Weihnachten Grußkarten von Fans geschickt bekommen habe. Ne? Und das war schon manchmal, also das war schon krass. Dieser Wechsel, dass ich bei Stahlmann raus bin, der war krass. Das war abgefahren. Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich weiß noch, ich saß auf dem Sofa und habe das Posting rausgeschickt auf Facebook und dann ist mein Telefon explodiert, so, weil es kam aus allen Ecken, kamen ja Nachrichten von enttäuschten Leuten, ja. Es gab total geil, ganz krass und auch aus der Szene generell, also von Kollegen, auch ganz viele Nachrichten, die dann sagten, was, warum das denn und so, und das war abgefahren.
Hatte das dann Einfluss auf Erdling? Also hatte diese Meinung, die als Feedback zurückkam, hat die was da mit euch gemacht oder mit dem Start irgendwie gepusht oder verhindert?
Ja, also die hat uns natürlich bestärkt erstmal in dem, was wir tun. Und sie hat uns natürlich ein sehr gutes Feedback gegeben, wo wir ungefähr stehen in der Szene. Ja? Also es war offensichtlich nicht so, dass das irgendwie den Leuten scheißegal ist, dass da jetzt irgendwie noch eine Gothic-Band irgendwo herkommt oder so. Sondern das war schon krass. Und die erste Platte, die wir veröffentlicht haben, ich weiß es nicht mehr wann, also irgendwann 2015, die ist dann gechartet auf Platz 56, glaube ich. Und überhaupt mit einem Debütalbum ne, von einer Band, die gerade ein paar Monate erst irgendwie veröffentlicht hat, so mit zwei Leuten, die man aus der Szene kennt. Die anderen beiden, Gitarre und Bass, die waren damals in der Szene irgendwie gar nicht so präsent. Die hatte ich damals vorher noch gar nicht, also die kannte ich vorher auch gar nicht. Damit dann irgendwie überhaupt in der Top 100 zu charten, das ist, glaube ich, schon, ja, das war schon ein Statement irgendwie.
Würdest du sagen, der Erfolg von Erdling hat nochmal Stahlmann getoppt?
Nee. Ja, für mich selber ja.
Vom Feeling her so, ne?
Genau, aber ich, das kann ich, also jetzt mal wirtschaftlich gesehen, glaube ich nicht so. Bis zu meinem Ausstieg auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wo Erdling jetzt mittlerweile stehen irgendwie, aber vom Feeling her natürlich auf jeden Fall. Weil bei Stahlmann war ich halt einfach hired. Ne? Das war ja nicht mein Projekt so. Mhm. Auch wenn ich im Studio gearbeitet habe und so, aber trotzdem. Ich war da einfach ein gekaufter Mucker. Und Erdling war ja mein Baby. Das habe ich ja mit Neil zusammen erfunden. Ja.
Ja. Genau. Und dann habe ich ja stehen, bist du fremdgegangen? Dann hast du wahrscheinlich, wir wissen ja, wie das jetzt geht in der Branche, wahrscheinlich wieder eine Facebook-Nachricht gekriegt und schwuppsiwupps warst du irgendwie Backup bei Lord of the Lost.
Ja, so ähnlich. Es war eine WhatsApp. Also, das lief tatsächlich ein bisschen anders und zwar kenne ich die Jungs von Lord of the Lost schon. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube seit 2012. Okay. Weil das ist ein schönes Ding. Wir waren dann mit Stahlmann auf Tour und haben ein paar Konzerte gespielt mit Unzucht und Lord of the Lost. Und ich glaube, Unzucht waren damals Support und Stahlmann und Lottl waren irgendwie so Co-Headliner oder so. Irgendwie sowas war das. Das waren so ein paar Konzerte und da haben wir uns das erste Mal dann kennengelernt, also auch schon vor einigen Jahren. Und Chris hatte mich immer schon mal gefragt, gerade auch dann ab 2015 mit Erdling, weil Chris auch beide Erdling-Alben, die ich mit Erdling gemacht habe, weil Chris die beide produziert hat und wir haben es bei ihm im Studio aufgenommen. Okay. Damals dann schon ab und zu mal gefragt in unregelmäßigen Abständen, hier du, wenn bei uns mal Not am Mann sein sollte, können wir dich fragen? Und ich habe immer gesagt, wenn es passt, klar. Ja? Ich gucke dann in den Kalender und sage ja oder nein. Mach einfach. Und ja, dann kam 2017 und das war so ein Jahr, da ja, kam halt irgendwann die Anfrage von Chris, sie bräuchten einen Schlagzeuger, auch relativ zeitig. Ich hatte dann 9 Tage Zeit, mir 17 Songs drauf zu schaffen für 2 aufeinanderfolgende Festivals. Das war Rockhearts und Volle Kraft voraus. Und ich habe dann mit meinen Jungs das abgeklärt, mit Erdlingen, ist das für euch cool, wenn ich das mache? Und die sagen, ja, na klar, ne, da lief sich eh nichts über den Weg irgendwie, also terminlich. Dann habe ich das gemacht und das war krass.
Inwiefern?
Weil, naja, also, ach, das ist so eine krasse Story irgendwie. Chris fragte mich, hast du Zeit? Geht das klar? Und ich sage, yo, schick mir die Songs. Hier sind die Songs. Ich so, danke. Bis wann habe ich denn Zeit? Und er sagt, Rock Harz. Und ich gucke so auf den Tacho und sage, das ist ja nächste Woche. Und er so, mm-hmm. Und habe ich gesagt, gut, machen wir. Und waren gerade Sommerferien. Ich habe also auch nicht unterrichtet und konnte dann 9 Tage lang richtig ackern. Habe dann auch tatsächlich echt irgendwie jeden Tag 6 Stunden oder so gesessen und gemacht. Das war auch sehr gut, dass ich das gemacht habe. Ich bin dann nach Hamburg gefahren, weil wir eine gemeinsame Probe machen wollten am Abend vorher. Und das war genau das Wochenende vom G20 in Hamburg. Bin mit dem Auto gefahren, hatte meinen Krempel drin und ich bin, glaube ich, 7 oder 8 Stunden nach Hamburg gefahren.
Ja, so ein Auto hatte ich auch mal, ja.
Wo der ganze Krempel reinpasst, ja, ja. Das war krass. Also somit, ich glaube, ich habe 3,5 Stunden davon im Elbtunnel gestanden, was auch nicht geil ist, vor allem nicht, wenn man ganz doll aufs Klo muss. Ja. Das war ein schlimmes Abenteuer. Wir haben es dann nicht geschafft, glaube ich, alles gemeinsam einmal durchzuspielen im Proberaum in Hamburg, weil die anderen waren teilweise los, hatten schon mal die Transporter geholt irgendwie für den nächsten Tag, haben aber von einem Stadtteil in den anderen alleine auch schon 6 Stunden gebraucht oder so weiter. Da ging ja gar nichts. Und dann habe ich bei Pi gepennt damals auf dem Sofa, bei unserem Gitarristen, und habe aber auch nicht geschlafen die Nacht, weil da 24/7 die Helikopter am Himmel standen und da war ja richtig Sodom und Gomorra. Mhm. Und ja, dann sind wir am nächsten Tag aufs Rockarzt gefahren und das war ein super entspannter Tag. Das war richtig krass. Es hat sich überhaupt nicht angefühlt wie, erste Show und so. Mal gucken. War gar nicht so, sondern es hat sich einfach, es hat sich total familiär angefühlt, als hätten wir das schon immer gemacht. Was zum einen daran lag, dass ich, wie gesagt, einen Teil der Jungs einfach schon lange kannte und unsere Tourmanagerin, die Manu, und unsere Mercherin Nadja, die kenne ich noch viel länger, weil ich die nämlich 2010, glaube ich, schon kennengelernt habe, als die mit letzter Instanz auf Tour waren und ich war mit Mina Harker dort Vorband. Das heißt, also eine Familie einfach.
Ja, geil, man kennt sich halt so, ne?
Auf die Bühne gegangen und ich weiß, also geschminkt und so und auch dieses Anmalen, was ja bei Lottl nochmal eine ganz andere Geschichte ist, als man war. Halt einfach so, das hat cool geklappt. Ich habe irgendwas, die haben gesagt, hier mach mal hier mit, du darfst nur die und die Farbe weiß, ansonsten mach, was du willst. Habe ich gemacht und das sah richtig gut aus. Hatte ich gar nicht erwartet. Und dann war es geil, dann sind wir auf die Bühne und ich stehe in der Seite und das Intro läuft und ich sage, wann muss ich denn eigentlich losgehen? So, weiß ich gar nicht. Und dann sagt Chris, hier, ich tick dir auf die Schulter. Oh, gut. Und tick da und dann gehe ich los, so, mal ins Publikum gewunken. Und das war natürlich dann auch schon so ein Moment, der einfach geil war, weil es natürlich, also meine erste Lottl-Show war halt das Rock Harz, was ja, brauche ich dir nicht erzählen, wobei, im Silb, da brauche ich eigentlich gar keinem erzählen, was das Rock Harz ist. Das war, also ich habe da ja selber schon so viele Jahre mit, ich habe vorhin ein T-Shirt angehabt von 2004, Rock Harz. Bin da so viele Jahre hingegangen und habe dann ja auch mit Rock und Kultur viel da gemacht und so. Und das war einfach wie nach Hause kommen.
Wie nach Hause kommen, würde ich gerade sagen, ja.
Dann haben wir den ersten Song gespielt und das war noch mehr wie nach Hause kommen. Das hat sich so gut angefühlt. Das war bombig geil. Wir sind dann von der Bühne gegangen, haben kein Wort miteinander geredet. Wir gehen die Treppe runter, Chris und ich nebeneinander. Und er guckt mich an und sagt so, was machst du denn nächstes Jahr? Und dann haben wir den Festivalsommer. Die hatten mich damals für alle Festivals in dem Jahr gebucht. Sind wir im Festival Sommer, Winter zusammengefahren. Ja, ich habe dann noch die erste Erdling-Headliner-Tour gemacht im Herbst. Und als das Ganze mit Lottl losging, stand für mich tatsächlich schon fest, dass ich Erdling sowieso zum Ende des Jahres verlassen werde. Da hatte ich so ein paar Gründe. Ja, von daher passte das zufällig wie Arsch auf Eimer. Also im Worst Case hätte ich ein paar Shows mit Lottl gespielt und hätte dann ab 2018 halt ohne Band dagestanden. Aber war ja dann nicht so.
Ja, nee, das hat ja alles ein Happy End.
Absolut,
Ja.
absolut.
Ich habe da vorhin auch noch mal drüber nachgedacht. Ich kann mich ja auch noch daran erinnern. Wir haben, glaube ich, so im Dezember 2017, muss das gewesen sein, haben wir noch telefoniert. Und da hast du mir das so erzählt, so von wegen da raus und da rein und dann auch schon wieder über das nächste Fell nachgedacht und gesprochen und so.
Das kann ich ja jetzt auch rausholen.
Deshalb wollte ich drauf anspielen. Nein, nein, Quatsch.
Ja, genau. Das war mein Geschenk zum Einstand sozusagen von der Band. Ja, es war 25. oder 26. Nee, das war der 25.12.2017. Da habe ich ein Festival gespielt in Chemnitz und da habe ich mit Erdling gespielt und ein paar Stunden später, oder weiß ich nicht, zwei, drei Bands später, habe ich dann mit Lord of the Lost da gespielt. Und das wusste bis dahin noch niemand, aber es war meine letzte Show mit Erdling und halt ein paar Stunden später meine erste Show als neuer fester Lord of the Lost Schlagzeuger. Und wir haben das dann auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir es getimt haben, aber das wurde ja dann auch offiziell dann irgendwie bekannt gegeben auf Facebook. Und wir haben das, glaube ich, also wir haben das Posting geplant und das ist mit dem letzten Schlag sozusagen, also auf die Minute, genau, mit Ende unserer Stage Time ist das Posting dann online gegangen, so. Und das,
Krass.
ja, das war ganz geil.
Ja, und dann bist du raus und wie fand Erdling das, dass du dann da raus bist?
Weiß ich nicht, musst du Erdling fragen.
Ja.
Wie gesagt, ich hatte so meine Gründe. Ich bin mit gab einige Sachen, die ein bisschen doof waren, wobei das weniger an der Band selber lag. Und ja, also klar, es war so ein lachendes und ein weinendes Auge. Ne? Also wie gesagt, ich hatte ja Gründe und es stand schon lange für mich fest, dass ich das nicht mehr weitermachen werde. Und von daher habe ich mich so ein bisschen gefreut. Aber ich hatte natürlich eine super gute Zeit mit Erdling und wir hatten eine super geile Crew und so, und ich freue mich jetzt immer ganz dolle, wenn wir uns auf irgendwelchen Festivals wieder über den Weg laufen.
Ich kann mich erinnern, dass du von den Lord of the Lost Fans ziemlich schnell positiv aufgenommen wurdest. Also da war, weil du eben gerade sagtest, in der Szene war das mit von Steinmeier zu Erdling, war so gemischt, aber da war das Feedback doch eigentlich durchweg positiv oder gab es da auch Kloppe?
Nö, Kloppe gab's gar nicht.
Also im Sinne von, wie konntest du, warum hast du das gemacht? Ich bin enttäuscht.
Nö. Nö, also klar, Fragen kommen ja immer bei sowas, ne, die dann sagen, so, warum machst du das jetzt? Aber nö, so wirklich Diskussionen oder so musste man da gar nicht führen, sondern das war schon, so wie du sagst, also sehr, sehr positiv. Die Lottl-Fangemeinde hat mich da mit sehr offenen Armen empfangen, zumal, also ich meine, es ist ja irgendwie alles eine Szene. Ne? Nina Harker damals, dann Stahlmann, Erdling und Lord of the Lost, das ist ja alles so eine große Szene, so diese typische Dark Rock Gothic Mera Luna Publikumsszene, schwarze Szene halt. Von daher war man da bei den Leuten wahrscheinlich sowieso schon durchaus präsent, aber ich denke, viele haben sich dann schon gefreut, dass es einfach, dass ich jetzt mit diesen Jungs meinen Weg dann da ja, begonnen habe, weil ich glaube, dass das bei den Fans oder nee, es macht den Anschein, dass es bei den Fans genauso rüberkommt, wie es sich für uns anfühlt, nämlich das passt einfach wie Arsch auf Eimer.
Dann ging es ja für dich auch richtig los. Ne? Welttourneen und monatelang auf Tour, Japan, glaube ich, Russland auf jeden Fall. Ich glaube, da seid ihr sehr groß in Russland. Das war ja dann, ist wahrscheinlich auch für dich dann auch eine neue Nummer gewesen, obwohl du ja schon irgendwie jetzt knapp 10 Jahre dann in dieser Musikszene drin bist. Wie war das? Macht einem das Angst, wenn man dann plötzlich durch die Welt tourt mit Band?
Nee, Angst macht einem das nicht. Das ist sehr unwirklich in dem Moment. In Russland war ich ja schon ab und zu mal. Ich habe ja 2012 und 13 war ich ja mal als Backliner-Techniker mit Umf unterwegs. Und habe auch 2013 mal eine Umf-Show getrommelt. Mit denen war ich schon mal in Russland gewesen und so, oder Ukraine und so ein Krempel. Und mit Stahlmann haben wir auch mal Russland gemacht. St. Petersburg, Moskau. Aber das Album, was wir 2018 mit Lord of the Lost veröffentlicht haben, Thornstar, mein erstes Album mit den Jungs, das ist auch für Lord of the Lost Verhältnisse nochmal richtig krass eingeschlagen. Also Das Ding ist auf Platz 6, glaube ich, in den Albumcharts gewesen.
Krass.
Und die internationalen Buchungen sind so nach oben gegangen. Ne? Also wir haben, was haben wir denn alles gespielt? Wir hatten eine Deutschland-Tour, Deutschland und Schweiz mit dem Album im Herbst 2018. Dann haben wir eine England-Rutsche gemacht, UK, mit, ich weiß gar nicht, 5 Dingern oder so, bis hoch nach Glasgow. Und dann kam China. Zwischendurch hatten wir noch ein Festival in Mexiko. Mexico City.
Ja.
Genau. Und das war eine krasse Zeit. Also, da, so wie du vorhin schon sagtest, wenig zu Hause gewesen. Hinzu kam, dass ich ja 2017 auch noch Papa geworden bin. Hab dann meine Familie hier zu Hause sitzen lassen, quasi. Ja. Und bin mal ein bisschen um die Welt geflogen. Ja, das war unwirklich. Also, gerade Mexiko war krass, weil das wirklich nur eine Show war. Das war ein Konzert, 90 Minuten, Festival-Headliner, reinfliegen und dann sind wir da gelandet. Ich glaube, wir haben kurz gepennt, dann wurden wir nach 3 oder 4 Stunden vom Flughafen abgeholt, vom Hotel abgeholt. Und dann hatten die uns ein geiles Rahmenprogramm gemacht und dann sind wir da auf irgendwelche alten Pyramiden hier von, hier, was ist das? Ist das Azteken? Ich glaube. Keine Ahnung, ne? Da hochgejöckelt und das mal, da mal runtergeguckt und uns alle gewundert, warum wir so schlecht Luft kriegen und so. Ist uns dann später erst aufgefallen, dass wir ja in Mexico City waren und das, ich wusste das auch nicht, war in Erdkunde mal scheiße. Mexico City liegt quasi in einem Krater von so einem alten Supervulkan auf 2500 Metern Höhe oder sowas oder 2-3 oder irgend sowas.
Okay.
Da kriegt man gut Luft. Deswegen spielen die auch so gut Fußball, wenn die hier bei uns so unten sind, weißt du? Nee, und dann wurden wir irgendwie wieder, genau, dann wurden wir mit 800 Millionen Stunden Verspätung zum Soundcheck auf das Festival gebracht. Das war ein Abend vorher. Dann wieder ins Hotel geschlafen, am nächsten Tag Festival gemacht. Tagsüber konnten wir uns noch Mexico City ein bisschen angucken und Festival gespielt. Auch mit super Verzögerungen. Es war die Hölle, dieses Festival. Das war richtig schlimm, weil da auch, also... wir sind halt andere Standards gewöhnt hier.
Okay.
Ja? Ja, das ist da schon auch so, diese so ein bisschen südländische Mentalität, ne? So, ja, in 20 Minuten ist Stage Time, holen wir die Band doch so in einer Stunde ab.
Ja, okay. Ja,
hat aber alles funktioniert und war super geil. Und wir sind dann aber direkt wegen zu viel Verzögerung, zu viel Delay, sind wir von der Bühne in die Busse, ins Hotel, geduscht, ab zum Flughafen nach Hause geflogen und so waren wir 52 Stunden in Mexico City. Geflogen, dann die UK-Tour gemacht, eine Woche später oder so und dann wiederum eine Woche später dann China, wo wir dann 10 Tage waren.
Ja, das ist natürlich echt eine riesige, das ist ganz schön eine Größenordnung so, ne?
Also diese Dimensionen, China, das ist, gigantisch. Und wir mussten uns tatsächlich, es gibt ja von Lord of the Lost immer dieses TV of the Lost, unser Tour-Tagebuch, wo es tatsächlich von jedem Konzert eine Folge gibt. Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 400 irgendwas 70 oder 400 irgendwas 80, keine Ahnung. Und da gibt es unter anderem eine Folge aus, ich weiß nicht mehr, welche Stadt es war, wo wir alle paar Minuten uns wirklich gegenseitig gesagt haben, so im Vorbeigehen, so auf die Schulter getickt, so, was denn? Und dann, Alter, wir sind in China. Alter, wir sind in China. So, wie krass ist das denn?
Ja. Das ist echt krass, ja. Das heißt, die anderen konnten das auch nicht so ganz glauben, obwohl sie auch eigentlich schon länger diesen Status hatten.
Ja, wie gesagt, also so krass, also auch gerade Ausland hatte Lord of the Lost auch vorher noch nicht. Ne? Die waren zwar auch mal in den USA, das war aber so eine Crowdfunding-Geschichte. Die sie selber ins Leben gerufen hatten quasi. Ja, nö, das war für alle einfach ein krasses, krasses Erlebnis. Ist es nach wie vor, weil es läuft ja im Moment trotz allem immer noch weiter krass gut.
Ja. Was sich auch geändert hat, habe ich zumindest das Gefühl, ist auch der Umgang mit den Fans. Also du hast ja gesagt, dass die dich auch teilweise, dass sie privat was schicken und so, aber ich glaube, die Lord of the Lost Fans, das ist dann nochmal eine andere Stufe, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ne? Die tätowieren sich das Logo irgendwo hin, erstellen Fan, Art, also so Fanart-Artikel, Farts, wie ihr sie nennt. Die stehen 2 Stunden in der Schlange, um irgendwie ein Selfie mit dir machen zu dürfen. Wie fühlt sich, vorhin hast du gesagt, Rockstar magst du nicht, aber das sind ja genau irgendwie auch die Kriterien. Wie fühlt sich das für dich an?
Auch krass. Das ist, ich weiß es nicht. Ich habe da gar kein Wort für irgendwie. Das ist so schön. Es ist schön, dass man Menschen offensichtlich mit dem, was man tut, so glücklich machen kann. Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Es ist einfach unfassbar irgendwie.
Ja. Ändert sich da irgendwie auch die Verantwortung oder das Gefühl der Verantwortung, dass man in so einer Band spielt und die Leute auf eine bestimmte Art und Weise berührt? Also ich meine, allen kannst du es wahrscheinlich nicht recht machen, aber was du sagst und so weiter, das hat ja dann plötzlich ein ganz anderes Gewicht.
Ja, das stimmt. Also klar, allen kannst du es niemals recht machen, das ist ja normal. Aber wie soll ich das sagen? Hat das ein Gewicht?
Also man wird zumindest anders beäugt.
Klar, also ohne Frage. Du wirst mehr beäugt, so wie du es sagst. Stehst ein bisschen mehr im Licht. Ja, aber du bist ja nicht, wie soll ich das sagen? Du gibst ja niemandem Ratschläge oder so. Und ich passe auch immer natürlich auf, was ich jetzt in der Öffentlichkeit irgendwie sage. Aber das ist, glaube ich, nichts, was ich nicht sowieso täte. Weil ich finde, also man muss ja jedem mit einem gewissen, gerade hier in Facebook-Zeiten, Social-Media-Bums, Anonymität, sollte man sich ja sowieso respektvoll verhalten. Und ich finde sowieso, man sollte ja einander immer, oder man sollte andere Menschen generell so behandeln, wie man gerne auch selber behandelt werden möchte. Und das da ist egal, mit wem man jetzt Kontakt hat, ob das jetzt, weiß ich nicht, irgendeiner von einer großen Band ist oder so, oder halt ein Fan, der vor einem steht. Mhm. Und die Interaktion mit unseren Fans, die ist schon sehr krass bei dieser Band. Das ist tatsächlich richtig. So viele Nachrichten oder Fragen in Kommentaren auch immer auflaufen teilweise. Wir sehen immer zu, dass wir alles wirklich auch bedienen, dass wir auch wirklich alle beantworten, weil ist nur fair.
Das macht ihr auch selber? Viele größere Bands haben ja Leute dahinter sitzen, Social Media Manager, die das alles für die erledigen oder ein Team, die irgendwelche E-Mails beantwortet. Das macht ihr weitestgehend selbst, ne?
Nö, nicht weitestgehend. Das machen wir alles selbst.
Okay, cool.
Also wir haben untereinander, wir können quasi, wir haben die Zugangsdaten zu den Accounts von dem jeweils anderen, sodass, wenn wir jetzt, so wie neulich haben wir gerade ein neues Video veröffentlicht für das kommende Swan Songs 3 Album, also für die Klassikgeschichte von Lord of the Lost. Und da mussten natürlich die Profilbilder dann geändert werden. Und das ist natürlich eigentlich nur geil, wenn es dann bei allen jetzt gleichzeitig ist. Und wenn dann halt einer gerade nicht kann, weil er nicht kann, dann kann das mal eben ein anderer übernehmen oder so. Aber wir machen alles selber. Also da gibt es keinen Ghostwriter oder weiß ich nicht, wie man das nennt.
Geil. Zu der Insta, also zu der Social-Media-Geschichte kommen wir gleich noch. Was ich wirklich noch wissen will, Mexiko, Russland, China, dann nach Hause mit dem Kind im Garten spielen, Unterricht geben mit irgendwelchen Kids. Dann, ich weiß noch, letztes Jahr zufällig treffen wir uns beim Seed-Konzert, wo du ganz normaler Zuschauer zwischen 20.000 anderen stehst. Diese Waage finde ich so spannend.
Ja, ist sie.
Wie schafft man das, dass man da nicht irgendwie größenwahnsinnig wird? Beziehungsweise wie schaffst du deinen eigenen Ausgleich?
Das ist eine gute Frage. Das eine ist immer der Ausgleich für das andere. Tatsächlich. Das ist einfach, wenn ich wieder nach Hause komme hier, dann, wenn ich zum Beispiel von einer Tour komme oder von einem Festivalwochenende. Festivalwochenenden sind mal ganz böse. Weil auf Festivalwochenenden, da trifft man ja immer Hinz und Kunst. Da trifft man ja ab. So. Muss man natürlich mit jedem auch nochmal ein gemütliches Bierchen trinken und so. Und ja, dann kommt man manchmal so ein bisschen zerstört montags morgens nach Hause. Aber mittlerweile, so wie du sagst, so mit Kind und so, ist es natürlich jetzt so, dass ich hier zur Tür reinkomme und dann mich halt nicht irgendwie 3 Tage aufs Sofa legen kann, weil am Mittwochabend fährt der Bus halt wieder los oder so, sondern ich komme dann nach Hause und dann werde ich hier aber auch wieder zu 120% verlangt. So, oh, Papa ist wieder da. Geil. Spielen jetzt. Also, kannst du mal auf die Uhr gucken? Ja, ist mir doch egal. Spielen jetzt. Und das ist schon ein Ausgleich, weil hier wirst du halt nicht so, also hier wirst du nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, gehypt. Hier klatscht keiner, wenn du dem Kind den Arsch abwischt oder so, sondern ja, musst halt machen. Ne? Auf der anderen Seite ist es dann natürlich so, dass wenn ich dann runtergehe in meinen Trommelraum, dann kommen die Schüler hierher und die sitzen dann da und ist auch immer wieder schön, dann erzähle ich denen das Gleiche, was meine Schlagzeuglehrer mir vor 20 Jahren erzählt haben. Jo, du musst mitzählen, hilf doch mal mehr! Ne? Ja, und das ist immer super spannend, so die ganzen Lernprozesse, bla bla. Und dann denke ich mir aber immer so, ja krass, Alter, vor 20 Jahren warst du der, der da drüben an dem Schlagzeug, also ne, nicht an dem, aber der da gesessen hat. Und jetzt fließt halt kurz mal nach China für ein paar Tage und dann bist du wieder hier und dann bist du aber der Lehrer. Und also ich, das ist alles super spannend, aber auch entspannend für mich, so. Ja, da, also das ist für mich der Ausgleich tatsächlich.
Ja. Gehen die Schüler damit um, dass sie da bei so einem, ich sag's schon wieder, Rockstar irgendwie?
Ja, die finden das tatsächlich größtenteils ganz schön cool. So, also es ist für mich auch, also das Ding ist ja die Macht der Gewohnheit, ne? Man verabschiedet sich von einem Schüler und sagt, du, pass auf, nächste Woche sehen wir uns nicht, ne? Bin ich in der Ukraine. Dann sehen wir uns zweimal, dann bin ich in China. So, und dann sagt der Schüler, ja, sage ich, Mama, hä? Okay. Der kann da noch nichts mit anfangen, so, ne? Okay, und die Mutter dann so, natürlich.
Na klar, wo soll er auch sonst sein?
Auch sonst. Samstagmittag bei Kaufland? Nein, nach China muss der Herr. aber die allermeisten Eltern finden das super geil. Und es gibt auch immer mal wieder die Situation, dass, wenn ich mal wieder irgendwie ein paar Tage unterwegs war, dass dann die Eltern die Kinder in den Unterrichtsraum bringen, dann muss man erstmal 10 Minuten denen so eine Geschichte erzählen. So 2, 3 Anekdoten, weil die es halt einfach wollen und dann, ja.
Motiviert dir das auch? Weil die ja direkt auch sehen, was man dann erreichen kann, wenn man sich anstrengt.
Kommt drauf an. Einige ja, andere können da halt noch nichts mit anfangen, weil Kinder. Aber doch, ja, schon. Kann man so sagen, ja. Und eine ganz wichtige Sache, die ich auch für mich so so gesetzt habe, ist, was in der Musikerszene, Berufsmusikerszene ja auch unbedingt ein Thema ist, weil ich auch feiern gesagt habe vorhin, irgendwie auf Festivals. Ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol, wenn ich zu Hause bin. Ja, also es gibt kein Feierabendbier oder sowas. Wirklich nur, wenn es einen Grund gibt. Wenn irgendwie alte Freunde vorbeikommen, lange, lange, lange nicht gesehen, dann trinken wir ein Bierchen zusammen oder so. Oder wenn irgendeine Festivität ansteht. Aber ansonsten trinke ich keinen Alkohol zu Hause, weil das mache ich auf Tour genug.
Coole Einstellung. Geil. Ja, die Gefahr ist wahrscheinlich wirklich groß, dass man sich irgendwo dann verliert, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Erfahrung mal gemacht. So ungefähr tatsächlich.
Ist so, ne?
Ganz zu Anfang sogar, auf der ersten Stahlmann-Tour. Da waren wir, naja, es war die erste Headliner-Tour, so, boah. Und dann haben wir, keine Ahnung, wie viel Hektoliter Jack Daniels wir getrunken haben auf dieser Tour. Aber wir waren ungelogen nach, ich glaube, 1,5 oder 2 Wochen. Wir waren ja jedes Wochenende unterwegs, immer so Donnerstag oder, ja doch, Donnerstag morgens irgendwie aus dem Haus und dann Sonntagnacht wieder nach Hause gekommen, Sonntagabend. Und, wir waren dann nach 1,5 oder 2 Wochen so weit, dass ich, oder jeder von uns eigentlich, dass wir morgens so, naja, ein halbes Brötchen so, vielleicht ein ganzes Aufbackbrötchen gegessen haben. Und so über den Tag trinkst du dann halt deine 0,7er Flasche Jack Daniels. Jeder. Ja, das machst du dann halt jeden Tag auf Tour. Und dann weiß ich noch, dass ich von der Tour nach Hause gekommen bin und ich saß auf dem Sofa, war alleine, Mucksmäuschen still im Haus, keiner war da, auf dem Dorf, da fuhr nicht mal ein Traktor in dem Moment und ich saß da und bin erstmal mit dieser Stille gar nicht klargekommen. So, der ein oder andere tourende Mensch wird das vielleicht kennen, aber ich saß dann da und hatte halt auch wirklich so ein Tatterich, ne? Also ich habe echt gezittert an den Händen und vor der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt musst du irgendwie einen Cut machen, weil sonst kommst du hier, glaube ich, nicht raus aus der Geschichte. Und dann habe ich einfach mal eine Zeit lang nichts getrunken.
Und das ging und da auch.
Ich, erfreulicherweise sehr wie heißt das, willensstark oder so.
So heißt das.
Das kann ich, da habe ich mich ganz gut im Griff so. Deswegen, also auf Tour trinke ich, aber wenn ich zu Hause bin, in der Regel nichts.
Finde ich super, weil gerade, ich meine, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, der Spruch, der kommt nicht von ungefähr. Es sind ja einige, die sich dann in diese ganzen Geschichte verlieren und dann auch irgendwann nicht mehr umschalten können zwischen Realität und also zwischen der einen und der anderen Realität.
Genau.
Ja. Ganz kurz zurück zum Schlagzeug üben. Übst du selber auch noch?
Ja, klar.
Also ich habe da wirklich vorhin drüber nachgedacht über die Frage und ich habe so gedacht, natürlich wird er üben, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, so dass du so 3,5 Stunden lang die Single Strokes durchballerst, irgendwie auch so ein Practice Pad und so.
Bin ich nämlich zu faul.
Weil ich nämlich gerade vorhin hast du gesagt, du bist zu faul. Deshalb dachte ich, das wird bei der Frage, da kriege ich ihn. Aber na gut.
Da bin ich wirklich zu faul. Was man auch an meinem Schlagzeugspiel, also das geübte Ohr. Die anderen Profis, so die sehen das sicherlich auch. Ich bin da manchmal so ein bisschen schluderig. Bin ich der Obertechniker, sag ich mal, so in der Band oder an meinem Instrument. Aber na klar, also üben, im Fachjargon ist das Üben zum Erhalt der eigenen Spielfähigkeit. Wenn man mal jetzt längere Zeit, so wie jetzt, nicht trommelt oder so. Ne? Ist auch so ein Proben ist zum Beispiel auch so ein Ding, machen wir nicht.
Also nur kurz vor den Shows mal oder so, ne?
Wenn überhaupt, genau. Also erstmal ist es natürlich für uns überhaupt nicht machbar, weil alle sitzen in Hamburg und ich nicht. Das sind ja irgendwie immer 250 Kilometer für mich. Deswegen macht regelmäßiges Proben keinen Sinn. Aber es ist auch einfach Zeitverschwendung. Ne? Es macht viel mehr Sinn, dass jeder sich seinen Krempel drauf schafft oder ja, perfektioniert, sodass es halt bühnentauglich ist. Und dann trifft man sich einen Tag vor Abfahrt und dann wird das einmal durchgenagelt. Beziehungsweise vor einer wirklich großen Tour, so wie wir es jetzt dann zuletzt vor der Thornstar-Tour gemacht haben 2018. Da haben wir dann, ich glaube, 2 Probentage gehabt und haben dann halt wirklich eine Bühnenprobe gemacht, wo dann auch das Licht dabei war, was wir noch mitgenommen haben. Und dann war die gesamte Crew am Start und dass wirklich dann jeder am Ende auch genau weiß, wann er was zu tun hat auf der Bühne. Und dann fahren wir halt los. Und dann hatten wir jetzt aber natürlich auf dieser Tour, wenn man jetzt mal die gesamte Festivalgeschichte und so, dann alles, was da noch gekommen ist, mitnimmt, hatten wir einfach so viele Konzerte, dass wir einfach nicht mehr geprobt haben. Wir hatten das früher mal, dass man vor einem Festivalwochenende sich nochmal trifft und dann macht man. Haben wir aber jetzt gar nicht mehr gemacht, weil man ist halt drin.
Und wie macht er dann, wie schreibt er die Songs? Wie ist das Songwriting? Auch dann, jeder schickt eine Idee rum und jeder macht erstmal für sich oder wie läuft das?
Ja, im Prinzip macht jeder mal für sich erstmal. Wir machen aber Songwriting-Camps. Das nächste steht jetzt an, irgendwann im Juni. Daten habe ich gerade nicht im Kopf. Bin ich dann eine Woche in Hamburg und wir schreiben dann halt das nächste Album, sozusagen. Mhm. Ja, die haben das vor meiner Zeit quasi, 2017 haben sie das schon gemacht, da war ich ja nur Aushilfe, hatte ich mit der Band so noch nichts zu tun. Da waren sie 5 Tage oder so auf Malle, hatten sich da in ein Studio eingemietet und haben alle mitgenommen, die wichtig sind für diese Band. Das bedeutet einen Großteil unserer Crew, weil unsere Crew sind alles wahnsinnig gute Musiker, arbeiten teilweise auch mit im Studio, also eigenen Studios und so, als Produzenten und so. Ja, also bei uns hängen alle mit drin. So, ne, dann hat man noch so 2-3 externe Leute dabei und
Genau, das hattest du mal erzählt, dass da so viele Leute ihr Herzblut reingeben.
Genau, ist auch so ein Ding, das sagte Chris irgendwann oder sagte immer mal in irgendwelchen Interviews, wenn solche Fragen kommen, dass dann ist das ja gar nicht so deine Musik, dann hast du das ja gar nicht geschrieben. Mhm. Sagte, lieber hast du doch ganz viel Input, ne? Also noch mehr Input von außerhalb und hast am Ende ein wahnsinnig geiles Ergebnis, als wenn du jetzt plötzlich ich sag so, nee, ich schreibe eine komplette Platte alleine, weil dann gehört mir auch alles GEMA oder so. Mhm. Und mit diesem Konzept, glaube ich, fährt diese Band schon unglaublich lange, unglaublich gut. Denn wenn man sich mal die vergangenen Alben anhört, jedes Mal was Neues. Also diese Kapelle schafft es echt oder hat es geschafft, sich jedes Mal neu zu erfinden.
Ich glaube auch, dass man dadurch eine schöne wie soll ich sagen, eine kreative Bandbreite erschafft. Und ich glaube auch, dass so in diesem Prozess so Egoismus auch Fehl am Platze ist. Also du erschaffst ja was mit der ganzen Band, mit mehreren Leuten. Und dann nur damit der Name irgendwie bei der GEMA-Abrechnung steht, ist ja auch Quatsch.
Genau, ja.
Du sagst gerade, beim Songwriting sind halt viele mit involviert. Jeder hat so die Insta-Accounts auch in Kontrolle, jeder hilft sich. Als du damals frisch in die Band gekommen bist, ist mir aufgefallen, dass so diese interne Maschinerie sehr, sehr schnell gearbeitet hat, um dich halt irgendwie damit sofort, so schnell es geht, reinzubringen. Also es gab ziemlich schnell neue Fotoshootings, neue Fotos, überall war dein Gesicht mit drin. Also so, das war, keine Ahnung, eine Woche hat es ungefähr gedauert, schätze ich es mal. Und man hatte das Gefühl, du bist da schon so komplett integriert. Wie ist sowas organisiert intern?
Also bei uns ist der kreative Superkopf ist Chris auf jeden Fall. Von dem kommt immer, also ich möchte eigentlich gerne mal in seinen Kopf gucken, mal so einen Tag. Aber eigentlich auch nicht, weil dann wäre ich depressiv. Weil ich weiß gar nicht, wo der das alles hernimmt. Ne? Dieser Kerl sprudelt nur so vor Ideen und Kreativität und der kann ja auch alles, der spielt ja alle möglichen Instrumente. Und dann hat er 100 Millionen Songs und ja auch für andere Künstler und so. Hat ja jetzt die letzten zwei Joachim Witt-Platten gemacht und dann macht er hier mit Swiss und die anderen und die neue Ferris-Platte und so. Und in alle Richtungen geht das irgendwie. Also Chris ist kreativ auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Ansonsten haben wir bestimmte Aufgaben halt aufgeteilt. Ja, also unser Basser, der war schon immer und ist das jetzt auch weiterhin, weil wir sind halt umfirmiert. Also wir sind jetzt, der Gitarrist und ich, wir waren bis Ende letzten Jahres quasi nur eingekauft, haben also unsere Rechnungen pro Show geschrieben sozusagen und sind jetzt seit 1.1. sind wir alle eine Firma. Ja, unser Bassist ist nach wie vor so der Finanzminister und so, macht die ganzen Bankgeschichten und alles. Ach, alles andere teilen wir uns halt irgendwie so auf.
Aber gibt es so eine Art Management, die euch da so ein bisschen steuern oder macht ihr wirklich alles selber?
Machen maßgeblich alles selber.
Das finde ich wirklich spannend, weil dass das kleinere Bands zu machen, ist klar, die haben auch nicht oft das Budget, das irgendwie nach draußen zu geben. Aber bei größeren sitzt ja meistens irgendwer dahinter, der so den Überblick hat über das, was die Band selber nicht sieht, weil sie halt mittendrin ist.
Ja, nö, wir haben ja eine Plattenfirma, mit der wir natürlich super eng zusammenarbeiten und wir sind ja bei Extra-Tours, arbeiten da mit Ludwig ganz, ganz eng zusammen und da sind auch immer wieder, kommen da halt auch Ideen von denen mal mit rein oder so, aber nee, maßgeblich machen wir das alles selber.
Das heißt, auch solche, ja, du sagst ja selber, von Chris kommt das, ne? Ich erinnere mich da an die Village People Parodie. Zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch so ein geiler Marketing-Ding irgendwie, ne? Und eure Mini-Videos, die du vorhin erwähnt hast, zu jedem Konzert und über dieser Touralltag, diese Selfie-Edition. Also, das sind ja auch wirklich, das ist ja echte Promo-Arbeit und Fan-Arbeit auch.
Gerade diese TV of the Lost-Geschichte, die hat sich natürlich entwickelt, ne? Also, auch mit dem Wachsen der Band ist diese TV of the Lost-Nummer, dieses Tour-Tagebuch, immer größer geworden und professioneller. Und was am Ende, was am Anfang halt noch irgendwie mit Handyvideos gefilmt wurde oder dann hat die Band irgendwann eine Kamera gekauft, einen Camcorder und dann war jeder mal irgendwie Kamerakind oder so. Das wurde dann irgendwann abgegeben sozusagen und wir haben immer einen Filmer mit auf Tour. Also es ist in der Crew einfach nur ein Mensch immer mit unter uns, um uns rum, der den ganzen Tag nur filmt und das dann schneidet.
Ich habe gedacht, da wäre ein größeres Team dahinter, die euch da so ein bisschen steuern und unterstützen, dass ihr so einen Social-Media-Manager habt, der sagt, pass auf, mach mal dieses und jenes, weil das ist gerade, keine Ahnung, irgendwo im Trend und so weiter, das kommt gut. Wie zum Beispiel auch dieser Meme-War mit Unzucht.
Hat sich so entwickelt, ich weiß gar nicht mehr wie, aber kam so.
Ist ja auch schön, schade, dass er vorbei ist, also scheint zumindest vorbei zu sein. An der Stelle auch nochmal Grüße an Daniel Schulz, den will ich auch hier im Interview haben und mal sehen.
Ich muss jetzt über Daniel schimpfen, weil das ist ja ein Meme-War. Wir mögen uns ja nicht.
Ach so, ja, ja, natürlich. Ja. Aber du warst gerade, ich war gerade der Tondeck, von daher passt das schon. So, wir kommen tatsächlich schon dem Ende entgegen.
Schade, ist noch gar nicht 13 Uhr.
Nee, aber auf über eine Stunde quatschen wir schon. Was habe ich hier denn noch? Genau, was ich nämlich auch, das passt auch sehr gut genau zu diesem Thema. Thema Corona, Corinna und so weiter, das geht ja wirklich allen auf den Sack, ne? Aber was ich geil finde, ist, also so diese Streaming-Geschichte und so weiter, die finde ich schon mal so generell ganz gut, aber was ihr macht, ist, ihr spielt die Songs ja wirklich nochmal neu ein. Habe ich das richtig so verstanden? Oder ist das,
nee, weiß ich nicht. Genau so richtig. Wir nehmen die Sachen so auf, unter den Umständen, die uns gegeben sind.
Und das finde ich richtig, ja, das finde ich richtig geil, weil da steckt auch wirklich Mühe hinter und auch, das heißt, den Fans wird was, echt was Neues geboten. Zwar die alten Songs, das ist vielleicht so eine Art Best-of und so, aber irgendwie in der Version, die notgedrungen ist, aber wirklich spannend.
Ja, genau. Nee, auch so Geschichten wie, wir lassen da, also live kommen ja natürlich bei uns auch ein paar Sachen aus dem Rechner, ne, so ein paar Backing-Tracks und so. Das lassen wir alles weg bei den Lockdown-Geschichten. Und wir machen alles tatsächlich, wird alles echt nochmal gespielt sozusagen. Und was halt nicht funktioniert, wird irgendwie versucht zu imitieren. Wir spielen die Sachen tatsächlich alle so ein, wie wir die Möglichkeiten haben. Teilweise sind die Möglichkeiten, die wir haben, allerdings, also wir könnten noch mehr machen, als wir tun. Zum Beispiel jetzt, was gerade Schlagzeug-Recordings betrifft. Ich könnte jetzt irgendwie unglaubliche Datenmengen an Einzelspuren an die Jungs weitergeben. Und Chris kümmert sich um die Audiogeschichten. Bei dem werden die Audiospuren von jedem Einzelnen gesammelt und dann mixt und mastert der das immer. Aber Chris ist so ein Perfektionist und wenn ich dem da jetzt irgendwie 12 Spuren schicke, dann fängt er halt wirklich an und ne, dann kommt da am Ende eine Studio-Version bei raus. Und das wollen wir ja aber gar nicht.
Ja, okay. Also,
wir wollen dem Ganzen ja trotz allem noch hier den Lockdown-Charakter halt beibehalten. Und deswegen schicke ich dem zum Beispiel immer nur eine vorgemischte Stereosumme von meinen Drums. Ich nehme die hier richtig auf mit Studio und so, aber schicke dem nur die Stereosumme und er muss dann halt damit arbeiten. Muss gucken, wie er das dann da vernünftig zurecht gemastert kriegt am Ende. Ja. Und das macht das Ganze natürlich nochmal wieder so ein bisschen trashiger. Einfach, um diese Sachen nochmal zu unterstreichen, um das nicht zu professionell werden zu lassen am Ende.
Hm. Ja. Und aber, die Fans? Achso, Entschuldigung.
Ja, nee, sag, frag mal.
Ich wollte fragen, bei die Fans flippen ja aus. Also ich sehe das ja, die Videos werden geteilt, noch und nöcher an sämtlichen Stories sind die zu sehen und so weiter. Also das kommt ja richtig gut an.
Ja, total. Ich glaube, Lord of the Lost ist auch so eine Social-Media-Band generell. Ne? Also bei uns passiert halt unendlich viel. Auch das, was du vorhin sagtest, diese Fanart-Dinger, wo ich gesagt habe, wir haben Dienstags ist immer Fanart-Tuesday und montags ist Motivation-Monday und Freitag ist Frohback Friday und so. Und samstags kommen die Lockdown-Versionen. Also wir timen das schon alles so, ne, den Content, den wir da raushauen.
Hier war gerade ein Tonaussetzer. Entschuldigung, was hast du gesagt? Nochmal? Den letzten Satz, bitte.
Der letzte, was habe ich denn gesagt? Dass dieser Content, den wir da haben, der tagtäglich veröffentlicht wird mit montags dieser Motivation Monday, dass wir das alles natürlich getimed haben. Das sind alles schon geplante Beiträge, die teilweise auch relativ weit im Voraus geplant werden, immer schon. Da setzen wir uns ab und zu zusammen und sitzen da alle an einem Tisch und jeder mit seinem MacBook und dann werden einfach Beiträge geplant. Das machen wir natürlich, um einfach, auch wenn wir jetzt gerade mal nicht auf Tour sind, um immer irgendwie Output zu haben, um präsent zu sein. Und die Fans sitzen aber anscheinend genauso viel vorm Rechner wie wir. Und die freuen sich einfach immer schon drauf. Ja? Also wenn diese Question-and-Answer-Geschichte zum Beispiel, wenn wir das ankündigen, so, ey Leute, ab übermorgen habt ihr 3 Tage Zeit, euch Fragen auszudenken und die zu stellen und ab Tag 5 werden die dann beantwortet, dann gibt es halt echt Leute, die stellen sich da einen Wecker, um dann irgendwie ab 18 Uhr, wenn da steht, ab 18 Uhr werden die Fragen beantwortet, dann stellen die sich einen Wecker, um zu sehen, was du da jetzt sofort um 18 Uhr geschrieben hast. Und wehe, du hast um 18.15 Uhr noch nicht die 300. Frage beantwortet. Dann, hier, sag mal, wann wolltest du meine Frage? Bei den Fans kommen diese Lockdown-Videos super geil an. Jetzt kann man natürlich mit unserem Bandnamen auch ganz viel Quatsch machen. Lord of the Locked. Das kam so cool an. Wir haben dann im ersten Video, glaube ich, schon gefragt, so, hier entscheidet ihr doch mal, welchen Song wollt ihr denn gerne als nächstes hören? Weil wir produzieren das ja auch jetzt nicht irgendwie elendig lange vor, sondern das passiert wirklich immer Woche für Woche. Mhm. Ja, dann haben wir irgendwie 3 oder 4 Videos gemacht und dann sind wir, ich weiß nicht, wer von uns auf die Idee gekommen, wir haben ja auch viele, viele Künstler unter den Fans, also oder sehr, sehr begabte Fans. Und also musikalisch begabt. Und die spielen teilweise coole Instrumente und auch richtig gut. Und dann haben wir gesagt, bewerbt euch doch einfach und dann machen wir mal einen Song zusammen. Und dann haben wir mit Morgana, glaube ich, das war der erste, haben wir dann das erste Mal ein Feature-Video gemacht. Also wir kennen die beiden Typen persönlich nicht. Das sind irgendwelche Fans, die sich beworben haben, ein Sänger und ein Gitarrist. Und ja, haben wir das halt zusammen gemacht.
Ja? Ja, geil. Dann
die Aufgabe, nehmt das zu Hause auf, schickt uns die Audio- und die Videospur. Die Audiospuren gehen zu Chris, die Videospuren gehen zu mir. Und ich schneide die Videos zusammen, kriege dann irgendwann das fertige Master von Chris, legt das drunter und dann geht das Ding eigentlich auch schon quasi online.
Ja, geil. Gibt es dann auch bald ein Lockdown-Album?
Sage ich nicht.
Gut. Okay. Nee, aber das ist ja irgendwie genau diese Art der Fanarbeit, nenne ich das jetzt mal, die ich auch immer wieder empfehle, irgendwie diese so authentisch sein und nah am Fan. Also durch diese Social-Media-Geschichten hast du einfach die Chance dazu. Also du hast als Fan natürlich die Chance, ganz nah bei deinem Star zu sein, aber du hast als Star, als Promi quasi auch die Chance, genau sowas zu machen, um die Fans glücklich zu machen.
Deswegen diese Fannähe, das machen wir bei Konzerten auch. Also generell gilt für uns intern, jeder geht nach dem Konzert raus zu den Fans, sofern er sich dazu in der Lage fühlt, weil ja, ach, manchmal ist einer krank oder was weiß ich oder ne, irgendwann man hat einen scheiß Tag oder so, aber in der Regel geht jeder von uns nach dem Konzert, manchmal geschlossen, manchmal einzeln, manchmal stehen wir alle zusammen, manchmal teilen wir uns irgendwo zwischen den Fans, geht jeder nochmal raus und dann gibt's halt ja, Fotos, Autogramme und so und das wird auch immer sehr, sehr dankbar angenommen.
Das sehe ich. Irgendwann habe ich gesehen, teilweise muss man sich auch als Fan dafür anmelden vorher, weil einfach sonst kein Durchkommen ist.
Nein, nee. Das waren tatsächlich Meet and Greets, die wir für die Januar-Februar-Tour, da waren wir ja 4 Wochen, 27 Konzerte mit Equilibrium zusammen unterwegs und weißt du ja. Du hast
stimmt, das weiß ich wieder, ja.
Naja, noch schnell so ein paar Sticker gedruckt. Da hatten wir Meet and Greets geplant, genau. Da hatten wir auf 20 Leute, glaube ich, beschränkt jedes Mal und da konnten die sich anmelden. Und dann haben wir in allen Städten dann halt einfach einen Nachmittag immer so, ich weiß gar nicht, was das war, halbe, dreiviertel Stunde, Stunde oder irgendwie sowas, mit den Fans, mit denen die da angemeldet hatten, gesessen. Und dann konnten die, die konnten Fragen stellen, die konnten Sachen erzählen. Wir haben uns so ein paar Standardfragen überlegt. Wie bist du auf Lord of the Lost gekommen? Wann war dein erstes Mal oder so? Und, ach genau, so die weiteste Anreise. Ne? Wer kommt von wo? Teilweise auch sehr weit reisen für uns. Das ist ja schon krass. Genau, das war so ein Meet and Greet. Sprich, da haben wir uns dann halt auch wirklich viel Zeit für die Fans genommen. Nach so einem Konzert, also wir sind ja mittlerweile doch erfreulicherweise in einer Größenordnung, wo man halt nach dem Konzert nicht die Zeit hat, sich noch irgendwie eine halbe Stunde mit dem Fan zu unterhalten oder so, sondern das ist dann meistens schon so ein bisschen Fließbandarbeit. Irgendwie was hingereicht kriegen oder schreiben, in den Arm nehmen, Faxen machen und danke dir, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob das auch manchmal nervt, aber klar, manchmal ist es sicherlich, wenn man keinen guten Tag hat, lässt man es halt bleiben, aber ansonsten denke ich, ist es auch eine wichtige Sache, anfassbar zu sein.
Es ist Arbeit, ohne Frage, ne? Aber es ist ja auch schön. So, weil wo wären wir denn ohne diese Leute? Ohne diese Leute könnten wir den ganzen Scheiß ja gar nicht machen. Das ist geil.
Eine andere Form von Meet and Greet war das mit den Senioren. Das habe ich ja auch mit einem Lächeln verfolgt. Das war ja auch krass. Wie kam es dazu?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die Regisseurin war eine alte Bekannte, eine Schulfreundin oder irgendwie sowas von Chris oder irgendwie, ich glaube, so war das. Ja, irgendwie kam die dann halt an und sagte, ey, du hast doch hier eine Band, ihr seid doch ganz gut unterwegs und wir planen gerade dies und das. ZDF, habt ihr Bock? Und dann haben wir gesagt, yo. Dann ging das halt so ein bisschen hin und her und Planung und so und dann hat Chris diesen Song geschrieben dafür und ja, dann hatten wir diesen Dreh mit dem ZDF und das war, da sind die Senioren dann zu uns ins Studio gekommen nach Hamburg und wir haben dann dort mit denen diesen Song quasi aufgenommen. Und das ZDF hat das Ganze begleitet und da war nichts gestellt. Das war so geil. Also es gab, hast du die Doku geguckt? Wo die Alten reinkommen, wo wir so spaliermäßig im Studio stehen. Der Heaven Can Wait Chor aus Hamburg. Das Mindestalter ist irgendwie 70 und die Älteste, diese ganz Kleine mit der dicken Nase, das war Ruth, die ist 93. Voll geil. Und alle so, das waren keine alten Leute, sondern das waren Künstler. Das waren so Mucker, waren das. Ne? Okay. Die sind rein gekommen und du warst direkt so auf einer Wellenlänge und nichts mit sie oder so. Man ist gleich auf diesem Mutadu. Diese Szene, als wir da Spalier stehen und die Alten kommen rein, das war alles echt. Also die sind im Studio angekommen und man hat uns gebeten, völlig separiert von denen in einem anderen Raum zu warten. Einfach nur, um dann wirklich diese Echtheit dann da auch aufnehmen zu können. Und dann, ja, das war alles echt einfach. Das war super geil. Und es hat irre Spaß gemacht, weil die Alten dann auch, ich sag mal die Alten, das klingt so komisch, weil diese Leute dann einfach auch in den Pausen immer so von ihrem Leben erzählt haben und so. Und da war eine Schwarze dabei. Wie hieß sie? Hieß sie Joy? Sie muss Joy geheißen haben. Sie hieß bestimmt Joy. Hieß sie so? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber die war so cool, weil die hat, wir haben dann gesagt, die hatte so einen ganz hart englischen, amerikanischen Akzent und dann so hier, wo, ne, wie bist du denn und was machst du hier und warum? Und die war dann aber irgendwie schon 80, hatte eine Stimme, alter Schwede, das war gigantisch, erzählt, dass sie in den 60ern, glaube ich, nach Deutschland gekommen ist, weil sie hier Opern singen wollte. Und dann wollte sie aber keiner, weil alle gesagt haben, nee, du singst hier gar nichts. Und dann hat sie sich irgendwie mit Musical und Theaterpädagogik oder sowas beschäftigt und so. Und also ganz, ganz viele krasse Storys einfach. Und das war eine krasse Erfahrung. Das war richtig stark. Ja, also ein Traum wäre es natürlich, den mal mit denen zu performen irgendwann. Das wäre ja geil. Ja, weil ich möchte auch irgendwann mal zu denen auf ein Konzert. Die Ruth, die 93-Jährige, die hat uns tatsächlich auch auf einem Konzert mal besucht hinterher. Aber ich will auch unbedingt mal auf eine Show von denen, weil die stehen dann da und wie gesagt, zwischen 70 und 93 stehen auf der Bühne und singen halt irgendwie Killing in the Name of.
Krass, so. Geil, sehr gut.
Oder die aktuellen Mark Forster-Sachen und so. Ja. Und der Christoph, Jan Christoph hieß er, glaube ich, der Chef, der Leiter, der musikalische Leiter des Chores, der sagt in diesem Interview im ZDF auch, es ist natürlich ein Unterschied, wenn du Fanta 4 singst, ob wir das singen oder ob die jungen Leute, die Jugendlichen, die Teenies das singen oder ob da ein 80-Jähriger steht und das singt. Mhm. Das hat gleich eine ganz andere Bedeutung so. Ne?
Was auch sehr gut war, und jetzt wir sind ja wie gesagt fast beim Ende, 5 Fragen habe ich ja, glaube ich, noch. Ich muss natürlich unbedingt über das neue Video sprechen. A One Tone Heart.
Ja.
Krass. Geil. Wirklich. Es fing ja an, also ich habe ja, ihr habt, glaube ich, zuerst nur diese Bilder veröffentlicht, ohne was dazu zu sagen, großartig, ne? Und ich habe mich natürlich sofort wieder an die Village People-Nummer da zurückerinnert gefühlt und dachte mir, okay, was kommt jetzt? Und dann dieses Video. Es ist so gut gemacht. Es fängt so harmlos an und hinterher ist die totale Katastrophe. Wie kam es dazu?
Chris kam damit irgendwann um die Ecke. Er hat gesagt so, oh, das wäre so geil, wenn wir das machen. Dann haben wir gesagt, ja, geile Idee. Jetzt müssen wir halt nur gucken, wo wir den Krempel herkriegen. So, brauchst ja Instrumente. Und dann haben wir einen Aufruf gemacht, auch Facebook, falls noch jemand irgendwie eine kaputte Geige rumfliegen hat oder so, können wir gebrauchen. Schickt uns die doch mal. Und dann hat tatsächlich sogar, das ist dann wieder so ein Ding, so wo ich sage, diese verrückten Fans, also in einem positiven Sinne, hat ein Fan, ich glaube, 2 Geigen mitgebracht. Die hatte, war glaube ich ein Mädel und die hatte hier irgendeinen Auftrag hatte die hier, irgendeinen Job oder so. Die war beruflich auf jeden Fall in Deutschland. Die kam aus Russland. Und die hat noch 2 alte Geigen rumfliegen gehabt, die sie nicht braucht oder kaputt waren oder so. Und dann hat sie halt mitgebracht und uns gespendet. Gab es dann noch eine Übergabe irgendwo in Hamburg. Und dann, ja. Und andere Instrumente haben wir von unseren Klassik-Mädels gekriegt, die ja im Lord of the Lost Ensemble mitspielen. Alte Sachen, kaputte Sachen und so. Ja, und dann haben wir die halt zerlegt, ne?
Ja, natürlich. Der Song ist ja schon einer von dem neuen Album. Ne? Du hast ja vorhin schon von gesprochen, Swan Songs. Part 3 ist das, glaube ich, dann schon mittlerweile, ne?
Swan Songs 3 ist fix und fertig. Die kann man jetzt vorbestellen seit, ich weiß nicht, ein paar Tagen, letzte Woche oder so, vorletzte Woche. Da war zwischenzeitlich auch irgendwie schon, gibt ja dann so limitierte Boxen, so Boxsets und so. Wir veröffentlichen sowieso alles immer als Boxset, als CD, als Digipack, als Deluxe Digipack, Vinyl und nee, das, also Swan Songs 3 konnte man jetzt vorbestellen schon. Da gab es auch irgendwo dann plötzlich dann schon irgendwie die Ansage, so, hier Box war nach 2 Stunden ausverkauft oder so. Dann haben sie aber doch noch irgendwie, weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, doch noch welche gefunden. Das kommt am 7. August. Genau, ja genau. Das kommt am 7. August, wo wir eigentlich auf dem Mera Luna gespielt hätten dieses Jahr. Aber ist ja leider nicht. Aber das Mera Luna hat vorhin gerade gepostet, veröffentlicht, dass sie das Billing von diesem Jahr zu 100% aufs nächste Jahr bekommen haben.
Geil. Und das ist schon eine geile Nummer.
Ja. Auf jeden Fall. Freut mich sehr.
Meine nächste Frage wäre gewesen, was ist denn noch in Zukunft geplant? Aber das darfst du ja nicht sagen.
In Zukunft geplant ist jetzt für dieses Jahr erstmal zu Hause bleiben. Ne? Bis 31.8. ist ja sowieso nichts. Was danach passiert, also alles bis 31.8. ist ja soweit gecancelt, beziehungsweise verschoben. Und was danach passiert, es wird ja wahrscheinlich in dem Rahmen, wie man es gewohnt ist, nicht stattfinden dürfen können. Von daher glaube ich nicht, dass... Also auch wenn jetzt, es stehen ja noch viele Sachen an dieses Jahr. Wir haben noch Volle Kraft Voraus Festival steht noch an in Ulm. Was steht noch an? Unzucht, 10 Jahre Unzucht im Kapitol in Hannover im Dezember. Da sind wir auch eingeladen und ich hoffe es natürlich, aber also ich glaube mittlerweile, dass solche Sachen erstmal nicht stattfinden werden. Also ich habe für mich mental schon dieses Jahr soweit abgehakt mit Gigs.
Was haltet ihr von diesem Trend jetzt gerade so, dieses Streaming-Konzerte, so Online-Geschichten?
Kommt jetzt, kommt drauf an. Die Frage ist, macht man jetzt wirklich einen richtigen Livestream? So, macht man ein richtiges Streaming-Konzert? Oder macht man es so wie wir das jetzt tatsächlich auch jetzt am kommenden Wochenende machen? Wir sind Teil des Online-Musik-Festivals. Das hat der Ingo Hampf, der Gitarrist von Subway to Sally, ins Leben gerufen. Das sind, glaube ich, 13 Bands. Du kannst ein Ticket kaufen, kannst selber entscheiden, was für ein Ticket du haben. Also die Tickets sind alle genau gleich, alle die gleichen Berechtigungen, aber kannst entscheiden, wie viel du zahlen willst. Das günstigste Ticket ist 1 Euro und dann ist es, glaube ich, mit 5 Euro immer nach oben gestaffelt bis maximal 50 Euro. Alles, was letzten Endes übrig bleibt, nach Abzug der Hostingkosten und was da so dranhängt, wird gleich zu gleichen Teilen unter den Bands aufgeteilt. Das sind aber keine Livestreams oder so, sondern das ist vorproduzierter Videocontent.
Okay.
Das haben wir jetzt die letzten 2 Wochen quasi alles gemacht. Vorgestern, glaube ich, ja, war Abgabe. Und dann kriegst du einen Zugangscode und kannst dich am Freitag oder Samstag, ich weiß nicht, einloggen auf der Website und hast dann 4 Tage lang Zeit und kannst alles so oft du willst angucken. Und da gibt es dann einmal die Konzerte der 13 Bands in Festivallänge, ne, also keine 1,5-Stunden-Konzerte oder so. Das ist eine coole Sache. Ein wirkliches Livestreaming-Konzert, weiß ich nicht. Ist schwierig, weil man darf das halt nicht zur Gewohnheit werden lassen. Okay. Ne, so eigenen Ast sägen, auf dem man da sitzt. Ne? Das, schlägt natürlich... das Online-Ding niemals das wirkliche Live-Erlebnis. Das
glaube ich nämlich auch. Ja.
Aber man weiß ja nicht, wie die Leute ticken. Also ich glaube, also ein Großteil, denke ich, der sieht das genauso. Aber es gibt bestimmt auch einige, die sagen, ey, Alter, wie geil, kann ich vom Sofa gucken, warum soll ich denn da noch aufstehen? So. Was man noch viel schlimmer finde, sind Autokino-Konzerte. Helge Schneider hat das ja neulich in seiner Ansprache sehr schön gesagt, wo er sich ja unter Umständen schon verabschiedet hat, je nachdem, was kommt, dass er vor so einer, was hat er gesagt, Blechlawine oder irgend sowas, wird er nicht spielen. Das macht er nicht.
Ja.
Und sehe ich ganz genauso.
Ja, also ich sehe die Livestreams, sehe ich keine Gefahr, auch wenn sich ein paar Leute dran gewöhnen. Es kommt halt immer darauf an, wie man dann später damit umgeht, wenn man wieder auf Live-Konzerte, also wie man echte Konzerte spielen kann, aber bei den Autokinos, da bin ich auch...
Das Autokino geht gar nicht.
Nick, das war's.
War so schön.
Ja, fand ich auch.
Ich hab noch was. Du hast ja gefragt, was in nächster Zeit noch so ansteht.
Ja.
Genau. War ja noch gar nicht fertig. Genau, für dieses Jahr ist ja Feierabend sozusagen. Also, aber nächstes Jahr wird halt krass. Also wie gesagt, Mera Luna zum Beispiel. Hat 100% des Billings ins nächste Jahr gekriegt. Das ist tatsächlich auch die Mehrheit der Festivals. die das so handhaben. Mhm. Die meisten können es, die meisten schaffen es auch. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hier schon verraten darf davon. Aber also es wird jetzt so sein, dass ich dieses Jahr nicht mehr zu Hause, dass ich dieses Jahr das ganze Jahr zu Hause bin, voraussichtlich, bis Ende des Jahres und nächstes Jahr dann halt nicht. Die ersten Monate werden noch sehr, sehr ruhig werden, aber dann wird es gigantisch krass. Weil wir gehen ja mit Maiden auf Tour für 7 Shows. Und dann Festivalsaison, die wird nächstes Jahr sehr schön. Wir haben da einige geile Sachen am Start. Und vielleicht gibt es ja noch eine Tour im Herbst, ne?
Wir wissen es nicht. Man weiß es erst, wenn man es weiß. Ja, aber das ist natürlich bei vielen Bands so. Dieses Jahr haben schon einige abgeschrieben einfach und nächstes Jahr wird es dann proppevoll. Und da weiß ich nicht, da wird das Angebot wahrscheinlich vielleicht für manche sogar zu viel schon wieder. Ne? Aber ich will es nicht schlecht reden, ich freue mich ja. Wenn viel los ist, kann es nur gut sein.
Ich bin zwiegespalten, wobei, also auch jetzt nicht so richtig krass, aber ich bin neugierig, wie sich das entwickelt, weil einige Festivals halten an ihren Bands fest von diesem Jahr, die ziehen die einfach mit ins nächste Jahr. Einige Festivals wollen aber ihre Bands auch, also die jetzt für nächstes Jahr schon gebucht waren, wollen das beibehalten, wollen das Billing dann also nicht weiterschieben. Ich glaube, Rockhards, Buddy hatte, glaube ich, relativ zu Anfang gepostet, als klar war, dass es nicht stattfinden wird dieses Jahr, hat er, glaube ich, geschrieben, dass sie versuchen wollen, 100% rüberzuziehen, alle Bands ins nächste Jahr, aber die Bands, die sie für nächstes Jahr schon verpflichtet haben, auch spielen zu lassen. Dann muss er ja nochmal einen Tag dranhängen oder noch eine Bühne mehr aufbauen oder so. Das wäre dann schon interessant. Und dann kommt ja das Ding mit dieser Festivalrotation, dass du natürlich nicht alle Jahre immer die gleichen Festivals spielst. Wenn jetzt aber natürlich die von diesem Jahr ins nächste Jahr gehen und die nächstes Jahr schon gebucht hatten, auch nächstes Jahr dich haben wollen, bin ich gespannt, wie diese Rotation dann ist. Ne? Weil bei uns war es jetzt zum Beispiel so, wir hatten jedes Jahr irgendwie Festivals. Es waren nicht immer die gleichen, logischerweise. Aber es waren jedes Jahr Festivals da. Und wenn jetzt plötzlich natürlich alles geballt nächstes Jahr stattfinden wird, was ist denn dann über und über nächstes Jahr?
Ja, das wird auch wieder so eine spannende Geschichte. Ne? Aber ich glaube erstmal, wenn die Tore wieder offen sind, sind erstmal alle froh, überhaupt wieder spielen zu dürfen oder veranstalten zu dürfen. Ja. Und was dann in den nächsten Jahren kommt, das...
Also wenn wieder Konzerte stattfinden dürfen, unter welchen Umständen auch immer, wie es angenommen wird, ob die Leute so krass auf Entzug sind, dass sie dir die Bude einrennen oder ob die Leute super vorsichtig sein werden.
Es ist wirklich eine schwierige Situation für alle und wir hoffen einfach mal, dass es dann irgendwann wieder losgeht.
Ich möchte nicht in der Haut unserer Politiker stecken aktuell und dass das natürlich eine super komplexe Geschichte ist, wirtschaftlich und so, das ist vollkommen klar, aber es ist schwierig.
Wir warten ab und blicken positiv der Zukunft entgegen.
Oh.
So, jetzt haben wir es aber wirklich. Also ich habe keine Fragen mehr. Wenn du mich noch was fragen wolltest, bitte. Ich bin gespannt, ob das jemand hören möchte.
Ich auch.
Ja. Nick, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es war mir eine Freude und ich wünsche dir alles Gute.
Danke, selber.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's. Das erste Interview hier im Support Your Local Band Podcast mit dem ganz wunderbaren Niklas Karl. Wer noch mehr über Niklas wissen möchte, der schaut einfach mal in die Shownotes rein. Da verlinke ich alle möglichen Seiten, wo er zu finden ist. Und natürlich auch seine Band Lord of the Lost. Und wer selber hier mal im Podcast, im Interview beteiligt sein möchte, der hat 2 Möglichkeiten. Zum einen das Voicemail-Interview. Da bitte noch einmal die entsprechende Folge dazu hören vom letzten Dienstag. Da erkläre ich, wie das funktioniert. Oder wer lieber ein echtes, in Anführungszeichen, Interview führen möchte, der schreibt einfach an podcast@syb.de. Muss allerdings mit einer enormen Wartezeit rechnen, weil ich schon ganz, ganz viele Leute in der Warteschleife habe, ganz viele eigene Wünsche habe für Gäste und Interviewpartner. Und deshalb kann es also dauern. Von daher würde ich erstmal empfehlen, probiert mal diese Voicemail-Interview-Sache aus. Das kann auch total spannend sein. Wenn ihr sonst Feedback habt, freue ich mich natürlich immer wieder über E-Mails an podcast@syb.de oder Kommentare in den sozialen Netzwerken, da wo immer ihr mich oder den Podcast findet, schreibt was rein, meistens antworte ich auch und ich habe immer Bock auf einen regen Austausch. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. 1, 2, 3. Weitere Infos findet ihr auf www.syf.de. Check this out.